Alles raus, was keine Miete zahlt. Mit dem plötzlichen Erfolg kamen auch die Probleme. Das Volk rebellierte gegen seinen König. Um DJ Ilan, der als Produzent an mehreren meiner Alben beteiligt war, kursierten auf einmal die wildesten Gerüchte. Es hieß, dass er in Wahrheit alle meine Beats gemacht hätte, dass er der Mann hinter Bushido wäre, dass er vom Bordstein bis zur Skyline im Alleingang produziert und ich nur meinen Namen darunter geschrieben hätte. Lauter so ein Blödsinn. Zuerst ignorierte ich diese Gerüchte, als ich aber merkte, dass immer mehr Leute plötzlich auch glaubten, was sie hörten, musste ich etwas unternehmen. Ich schnappte mir Ilan und stellte ihn zur Rede. Ziemlich schnell wurde mir klar, was er für Geschichten verbreitet hatte. Irgendwie schaffte er es einfach nicht, selbst im Rampenlicht zu stehen. Als er das realisierte, wurde er von Tag zu Tag unzufriedener und es häuften sich die Streitereien. Ilan fand mich und meine Musik ja nie von Herzen gut, sondern sprang einfach nur zum richtigen Zeitpunkt auf den rollenden Zug auf. Als er checkte, dass mein Stil angesagt war und man damit Platten verkaufen konnte, fand er plötzlich alles geil, was ich auch cool fand. Mir wäre das egal gewesen, hätte er nicht undercover und ohne mich zu informieren Business gemacht. Als ich mit Cassandra Steen chillte, für Electro Ghetto nahmen wir die Single Hoffnung stirbt zuletzt auf, versuchte Ilan, ihr ein Beat zu verkaufen. Als ob ich das nicht mitbekommen würde. Ich begriff diese Heimlichtuerei nicht. Entweder man sitzt gemeinsam im Boot oder nicht. Später, als wir schon getrennte Wege gingen, schleimte er plötzlich Saat voll und versuchte ihm einzureden, sich von mir zu trennen. Nach dem Motto, Saat, alter Kumpel, wenn du Beats für dein Album brauchst, kommst du zu mir. Irgendwann platzte mir der Kragen und ich musste, auch um mich selbst zu schützen, einen Schlussstrich unter die Sache ziehen. Das Gespräch dauerte keine 5 Minuten. Verbiss dich aus meinem Leben, meinte ich zu Ilan. Mach dein Ding, kein Problem. Ich brauche niemanden, der nicht ehrlich zu mir ist. Ich wünsche dir viel Erfolg. Sein falscher Ehrgeiz wurde ihm am Ende zum Verhängnis. Heute produziert er extrem erfolglose R&B-Sängerinnen. Irgendwo las ich auch mal die Schlagzeile, der ehemalige Erfolgsproduzent von Bushido. Na, herzlichen Glückwunsch, Ilan. Du hast es ja weit gebracht ohne mich. Bass Sultan Hengst und andere Opfer. Nicht nur Ilan machte Faxen. Im Prinzip war sein Rausschmiss nur der Beginn einer kompletten Palastrevolution. Mein Motto lautete schon immer, bleibe bei allem, was du tust, unabhängig und begib dich nicht in die Abhängigkeit von Leuten, denen du nicht vertraust. Aus meinen Fehlern bei Akku Berlin hatte ich schließlich gelernt. Ich brauchte keinen Kors, keinen Ginso Casino, keinen Sentence, keinen DJ Desu und auch keinen Bass Sultan Hengst. Wenn überhaupt, dann brauchten sie mich. Genau das war der springende Punkt, mit dem keiner der Jungs wirklich klarkam. Ich war nun mal der Boss. Hengst war eines der ersten Signings auf Erst guter Junge. Ich wollte seine Platten rausbringen, auch der alten Zeiten wegen. Leider kam alles ganz anders. Im Mai 2005 kam zwar noch sein Album Rap braucht immer noch kein Abitur auf den Markt und er kam auch noch mit auf meine nächste Tour, aber danach trennten sich unsere Wege. Er verstand das System einfach nicht. Als offiziellen Trennungsgrund gab er an, dass ich ihm angeblich vorgeschrieben hätte, wie er sich in der Öffentlichkeit präsentieren sollte. In Interviews erzählte er, Bushido würde sich aufführen wie ein eingebildeter Pop-A&R, der ihm, dem großen Bass-Sultan Hengst, erklären wollte, wie die Musikbranche funktionierte. Dass ich nicht lache. Ein Jahr nach unserer Trennung veröffentlichte er die Single Millionaire mit einem bekannten Sample der Prinzen, die extrem floppte. Ganz ehrlich, nichts, was ich jemals gemacht habe, war kommerzieller als diese Nummer. Und er bezeichnet mich als einen tyrannischen Pop-A&R. Hätte ich ihn gezwungen, so eine Single rauszubringen, dann wäre das wohl gerechtfertigt gewesen. Aber so? Chance vertan, Alter. In Wahrheit kam Hengst nie damit klar, dass er mir menschlich einfach egal war. Er sollte seine Musik auf meinem Label veröffentlichen, nicht mehr und nicht weniger. Ich wollte mit ihm nicht bester Kumpel sein und genau das war sein Problem. Er war einfach nur eifersüchtig. Hengst hatte plötzlich ein großes Problem. Es interessierte sich niemand mehr für ihn. Also veröffentlichte er auf einer Juice-CD den Diss-Track Fick Bushido, in der Hoffnung, durch meinen Namen noch einmal 15 Minuten Fame abzubekommen. Mich hat das nicht wirklich tangiert. Auch vorher gab es schon jede Menge Diss-Tracks gegen mich. Man hat sowieso nur zwei Möglichkeiten, darauf zu reagieren. Ignorieren oder antworten. Ich entschied mich in diesem speziellen Fall für Letzteres. Meine Antwort hieß Hengst und damit war die Angelegenheit für mich erledigt. So läuft das Hip-Hop-Geschäft eben. Wie heißt es so schön? Wer austeilt, sollte auch einstecken können. Mehr gibt es zu dem Thema nicht zu sagen. Es muss ja auch nicht immer alles geschrieben werden. Die Leute, die es betrifft, wissen Bescheid. Alle anderen können sich ihren Teil selbst ausmalen. Never outshine the master. Ich wusste von Anfang an, dass all diese Leute, die ich bereits aufgezählt habe, niemals über mir stehen würden. Niemals. Weder als Produzent noch als Rapper oder sonst irgendwie. Das sagte ich ihnen auch. Nicht aus Bosheit oder Arroganz, wie sie immer wieder behaupteten, sondern weil ich ehrlich bin. Ich bin ja nicht derjenige, der zwischen Erfolg und Niederlage entscheidet. Es sind die Fans, die mit ihren Plattenverkäufen das Ranking bestimmen. Sie wollen eben keinen Bass-Sultan Hengst auf dem Bravo-Cover sehen. Nicht einmal einen Sammy Deluxe, sondern einen Bushido. Entweder man kommt damit klar oder man sollte sich verpissen. Ein Lloyd Banks oder ein Young Buck würde auch niemals auf die Idee kommen, zu versuchen, cooler zu sein als 50 Cent. Sie wissen genau, dass er der Boss ist und sind froh, bei seinem Hobby der G-Unit mitmachen zu dürfen. Das klingt jetzt vielleicht seltsam, aber so sieht die Realität nun mal aus. Wenn einer von ihnen 50 Cent verlassen würde, krähte spätestens nach einem Jahr kein Hahn mehr nach ihm. Der amerikanische Bestseller-Autor Robert Greene hat in seinem Buch Die 48 Gesetze der Macht genau das beschrieben. Nicht umsonst lautet seine wichtigste Regel, never outshine the master, was so viel bedeutet wie, versuche niemals, deinen Boss zu übertrumpfen. Der Mann hat verdammt nochmal recht, halte dich an die Regeln und dir wird es für immer gut gehen. Das ist auch meine Devise. Wo sind denn die ganzen Rapper geblieben, die dachten, ohne mich erfolgreicher werden zu können? Wo sind sie? Ich sehe sie nicht. Hallo? Meldet euch. Mittlerweile hassen diese Leute nicht nur mich, sondern vor allem meinen Erfolg. Diese Leute wünschen mir, und das sage ich ohne Übertreibung, alles Schlechte dieser Welt. Selbst bei Azad habe ich das Gefühl, dass er mir gern meine Karriere vermiesen würde. Meinetwegen kann er ruhig auch weiterhin seine CDs verkaufen. Soll er doch mit seiner krassen Crew-Wahrheit sein Frankfurter Rap-Ding durchziehen. Ich wünsche ihm dabei viel Erfolg. Ihr Neid kann man bis nach Berlin spüren. Das Witzige an der Sache ist jedoch Folgendes. Sie missgönnen mir meinen Erfolg. So krass, dass sie nach dem Energieprinzip selbst niemals großen Erfolg haben werden. Was macht denn Boss Music heute? Hätten diese Opfer ihre Energie nicht dazu verschwendet, mir die Pest an den Hals zu wünschen, gäbe es ihre kleine Plattenfirma heute vielleicht noch. Ach, was soll's? Drauf geschissen. Kapitel 7: Auf dem Klo mit Rammstein. Im Sommer 2004 bekam ich eine Anfrage vom Rammstein-Management, ob ich Interesse an einer Zusammenarbeit hätte. Der Kontakt lief über unsere gemeinsame Plattenfirma Universal. Entsprechend aufgeregt war Neffi, als er mir davon erzählte. Normalerweise bin ich für Kollaborationen nur sehr schwer zu begeistern, aber bei einer Band wie Rammstein überlegt man nicht lange. Es gibt, abgesehen von mir selbst, nur drei Bands, von denen ich immer mindestens eine CD in meinem Auto habe. Depeche Mode, Eminem und Rammstein. Sonne von Rammstein zählt zu meinen absoluten Lieblingsliedern aller Zeiten. Natürlich hatte ich Interesse an einer Zusammenarbeit. Und wie? Ein paar Tage später kam auch schon ein konkretes Angebot. Ich sollte einen offiziellen Remix ihrer kommenden Single Amerika machen. Cool, dachte ich und sagte zu. Am nächsten Tag brachte ein Kurier die Tonspuren des Songs auf DVD vorbei. Ich setzte mich ins Studio, bastelte ein wenig herum, nannte meine Version Electro-Ghetto-Remix und knallte die fertige CD 48 Stunden später auf Neffis Schreibtisch. Es war ein Quickie, wie ein Quickie in der Mittagspause. Rein, raus, fertig. Im September landete die Single auf Platz 2 in den deutschen Charts. Und während diese vier Typen von Aventura mit ihrer komischen Ballade Obsession nicht gewesen, hätte ich meine erste Nummer 1 gehabt. Ein Jahr später, wieder fragte Rammstein an. Dieses Mal wollten sie ein richtiges Feature mit mir aufnehmen. Ich war zwar immer noch ein bisschen angefressen, weil sie mir nie persönlich gesagt hatten, ob ihnen mein Remix gefallen hatte oder nicht, aber da er ja veröffentlicht wurde, ging ich davon aus, dass sie ihn cool fanden. Stolz erzählte ich Debo und meinen anderen Kumpels von der neuen Anfrage, aber sie waren wenig beeindruckt. Das war schon immer so. Egal mit wem ich chillte, ich war immer der Einzige, der mich cool fand. Auch als ich früher noch mit Ilan und DJ Gatsby wenn ich mit meinen in ihren Augen Opfer CDs hatte. Sie hatten alle keine Ahnung. Ich sagte zu und traf mich mit dem Sofort waren wir auf einer Wellenlänge. Till, der Sänger von Rammstein, erzählte mir sofort, dass er mich und meine Musik richtig cool fände und dass er meinen Electro-Ghetto-Remix von Amerika damals übelst gefeiert hätte. Er entschuldigte sich auch dafür, dass er sich nie persönlich bei mir bedankt hatte. Das fand ich schon cool. Alles war wieder gut. Wir verabredeten uns einige Tage später für die Aufnahme in Richards Wohnung irgendwo in Berlin. Richard spielte die Gitarre bei Rammstein und ich war total gespannt, wie er so wohnte. Immerhin waren sie mit über 12 Millionen verkaufter Platten die international erfolgreichste deutschsprachige Band aller Zeiten. Die Jungs waren allesamt verdammte Multimillionäre. Als ich Richards Wohnung betrat, war ich dann aber doch etwas überrascht. Sie war zwar relativ groß, aber noch nicht wirklich eingerichtet. Überall standen Kisten und Koffer herum. Alles war etwas chaotisch und es sah so aus, als wäre Richard gerade erst eingezogen. Das gefiel mir. Es erinnerte mich an meine eigene Wohnung. Gerade eingezogen war, meinte ich. Nö, wieso? Guckte Richard verwundert. Ich wohne hier schon eine ganze Weile. Ups. Richard hatte in einem der Zimmer ein kleines Studio eingerichtet. Sagen wir so, es fügte sich perfekt ins Bild der restlichen Wohnung ein. Wir hatten im Vorfeld vereinbart, dass ich zwei Strophen einrappen würde. Die Drums hatte ich vorher schon in meinem Studio programmiert, also würde die ganze Aufnahmesession nicht länger als 2 Stunden dauern, dachte ich jedenfalls. Ich schaute mich im Studio um und suchte die Gesangskabine. Richard, sagte ich und drehte mich einmal um die eigene Achse. Wo steht denn das Mikrofon? Hinter dir, antwortete er, ohne sich zu mir umzudrehen, während die Rechner hochfuhren. Dann erst fiel mir das Kabel auf, das vom Studio raus durch den Gang in ein anderes Zimmer führte. Ich öffnete die Tür und Tatsache, im Scheißhaus stand das Mikrofon. Unglaublich, wenn das mal nicht der Inbegriff der Atzigkeit ist. Ein Einstand ganz nach meinem Geschmack. Hähä. Eine halbe Stunde später ging es los und ich nahm die erste Strophe auf. Einmal, zweimal, zehnmal. Für mich klang schon der erste Take sehr gut, aber Richard wollte auf Nummer sicher gehen und alles so oft wie möglich aufnehmen. Mir ging das, ehrlich gesagt, ein bisschen auf den Sack, aber ich war ja nur Gast im Hause Rammstein und musste mich schließlich nach deren Arbeitsweise richten. Irgendwann stürzte noch Richards Rechner ab. Fuck. Die Aufnahmen dauerten entsprechend den ganzen Tag. Naja, wie gesagt, es war alles ein bisschen chaotisch. Ich hatte mir die Zusammenarbeit mit der erfolgreichsten deutschen Rockband schon ein bisschen anders vorgestellt. Aber auf der anderen Seite, so war halt Berlin. Immer ein bisschen abgefuckt, aber immer cool. Unser Song sollte eigentlich als Bonustrack auf dem geplanten Rammstein-Best-of-Album erscheinen, das aber nie veröffentlicht wurde. Universal wollte es überhaupt unbedingt herausbringen, aber die Rammstein-Atzen entschieden sich am Ende dagegen, weil sie diese ganze Greatest-Hits-Kacke irgendwie uncool fanden. Bis heute schlummert der Song also auf Richards Rechner herum und chillt vor sich hin. Wahrscheinlich wird er niemals veröffentlicht. Wir werden sehen. Aber lustig war die ganze Aktion auf jeden Fall. Kapitel 8: Auf die harte Tour. Ich hatte von Anfang an kein gutes Gefühl dabei, mit Azad und den Frankfurtern auf Tour zu gehen. Ende November 2004 ging es los. Wir starteten in Hamburg im Grünspan und zogen weiter in den Kolosssaal nach Aschaffenburg. Alles lief super. Dann kam Saarbrücken. Das Konzert in der Garage lief gut wie immer, also gingen wir danach noch zur Aftershow-Party. Nice, der mich während der Tour nicht als Backup-Rapper begleiten konnte, da er wichtige Uni-Klausuren schreiben musste, kam mit seiner Freundin und einem Kumpel zur Show, um wenigstens einen Abend mit uns zu chillen. Wir hatten eine Lounge im hinteren Bereich des Clubs. Jonesman, Jace, Chaka, Azad, Musti, Mokhtar, alle waren da. Die Stimmung war entspannt. Plötzlich war Nice verschwunden. Ich schaute an die Bar, auf die Tanzfläche, in die Menge, konnte ihn aber nirgends entdecken. Ein paar Minuten später kam Rico, der Kumpel von Nice, aufgeregt zu uns gerannt und meinte, dass Nice vor dem Club auf dem Boden liegen und bluten würde. Sofort sprang ich auf, um nach ihm zu sehen. Nice saß angelehnt an der Wand neben dem Eingangsbereich und hielt sich seine rechte Hand. Überall war Blut, auf dem Boden, auf seinen Klamotten, in seinem Gesicht. »Alter, was ist denn hier passiert?«, fragte ich. »Diese Hurensöhne haben vor meinen Augen meine Freundin angemacht, also habe ich ihnen eine Bombe gegeben.« Und dann, Nice zeigte mir seine Hand. Er hatte mit solcher Wucht zugeschlagen, dass er sich dabei den Handrücken gebrochen hatte und der halbe Knochen aus der Hand ragte. Ich musste sofort an die Stelle in Terminator denken, wo sich Arnold Schwarzenegger selbst die Haut abzieht. Das sah echt übel aus. Ich schaute auf die andere Straßenseite, dort standen die Typen herum, alles Schwarze, und warteten. Ich lief wieder in den Club herein, um die anderen zu holen. »Jungs, Nices Freundin wurde von ein paar Typen angebaggert, die stehen alle draußen vor dem Club. Kommt, lasst uns die Wichser verprügeln«, rief ich in die Runde. Debo sprang sofort auf. Von Ersatzleuten bewegte sich kein einziger, auch nur einen Zentimeter. Ich war kurz vorm Durchdrehen. »Wie bitte? Nice ist verletzt und braucht unsere Hilfe. Was ist los mit euch?«, schrie ich die an. Sie redeten sich damit heraus, dass sie Nice überhaupt nicht kennen würden. Azad saß da und sagte kein Wort. Ich schwöre euch, genau in diesem Moment waren sie für mich gestorben. Den Begriff Loyalität kannte man in Frankfurt anscheinend nicht. »Ich scheiß auf euch, ihr«, sagte ich, drehte mich um und wollte wieder zu Nice, als mich Mokhtar, Azads Manager, von der Seite festhielt. Er ist ein ziemliches Tier. Er hätte auch locker als Bodyguard durchgehen können. Er wollte nicht, dass ich rausgehe und versuchte mir weiszumachen, dass ich mich nicht in eine Schlägerei verwickeln lassen solle, um Azads restliche Shows nicht zu vermasseln. Das wäre der Fall, sollte mir was passieren. Jetzt bekam ich richtig schlechte Laune. »Mokhtar, weißt du was? Ich scheiß auf dich und auf Azad und auf eure abgefuckte Tour. Ich gehe jetzt zu meinem Kumpel und ich schwöre auf meine Mutter, versuche mich aufzuhalten und du wirst des Lebens nicht mehr froh.« Mokhtar trat zur Seite und ich lief so schnell ich konnte nach draußen. Nice lag immer noch an der gleichen Stelle. Mittlerweile war er kreidebleich. Er konnte nicht mehr laufen, weil er schon zu viel Blut verloren hatte. Zum Glück hatte jemand in der Zwischenzeit einen Notarzt gerufen, der ihn ins Krankenhaus brachte. Heute hat Nice auf seiner Handfläche eine große Narbe. Was soll ich sagen? Es war eben die auf die harte Tour. Die restlichen Konzerte zog ich noch durch, aber mit Azad und seinen Leuten wollte ich nichts mehr zu tun haben. Die waren tatsächlich auch noch sauer auf mich, weil ich aus deren Sicht so einen Affen machte. Das ist eben der Unterschied zwischen Frankfurt und Berlin. Ich hätte keine Sekunde gezögert, um einem ihrer Kumpels zu helfen. Wie gesagt, die Frankfurter hatten eben nichts verstanden. Das Abschlusskonzert fand in Reutlingen statt, zu dem ich Cassandra Steen, die Sängerin von Glashaus, eingeladen hatte. Da ich aber am gleichen Tag eine Autogrammstunde bei einer Automesse geben musste, fuhr ich nicht mit dem Tourbus, sondern mit meinem eigenen Auto nach Reutlingen. Ich bat Mokhtar im Vorfeld, sich darum zu kümmern, dass Cassandra abgeholt würde. Was passierte? Eine Stunde vor Beginn der Show kam ich in Reutlingen an, schaute in die Runde, fragte, wo Cassandra wäre, und alle blickten mich fragend an. Wer? Natürlich hatten sie es mal wieder verpeilt. Dabei wohnte Cassandra nur 50 Kilometer von Reutlingen entfernt. Ich setzte mich also wieder ins Auto und holte sie selbst ab. Und das, obwohl in 50 Minuten die Show beginnen sollte. Mir war mein Wort wichtiger. Zurück in der Halle waren natürlich alle super freundlich zu dem Mädchen. »Cassandra, mein Schatz, schön, dass du da bist. Lange nicht gesehen. Bla, bla, bla. Zum Kotzen. Nach dem Konzert, nachts um 1.30 Uhr, als die anderen schon Party machten, fuhr ich Cassandra wieder nach Hause. Wer sonst?« Die Leute denken auch heute noch, dass Cassandra schon immer cool mit allen war. Bei Azad hatte ich das Gefühl, dass sie ihm egal war. Lange vor Azad sagte ich zu Cassandra, ich will mit dir auf Tour gehen, ich will mit dir ein Video machen und ich will mit dir auch privat chillen, weil ich dich cool finde. Kurz nach der Tour nahm ich mit ihr die Single Hoffnung stirbt zuletzt auf. Und siehe da, ein Jahr später ging auch Azad mit ihr ins Studio und Cassandra schien plötzlich vergessen zu haben, wer damals als einziger zu ihr gehalten hatte. Apropos Hoffnung stirbt zuletzt. Wir waren gerade auf der von der Skyline zur Bühne zurück Tour und chillten im Dorint Hotel in der Mannheimer Innenstadt direkt neben dem Rosengarten. Es war der 14. Februar 2007, also Valentinstag. Ich hing mit Adib, Kay und Philipp in meinem Zimmer herum und langweilte mich. Auf Viva lief passenderweise ein Spezial mit den Top 100 Liebesliedern aller Zeiten. Colleen Fernandes moderierte. Die Sendung war schon fast zu Ende, es lief bereits Platz 5, Angel von Robbie Williams. Bestes Lied von Robbie überhaupt, sagte ich. Aber dieses Opfer hat sich jetzt selbst in eine Therapieanstalt einweisen lassen, weil er mit seinem Leben nicht mehr klarkommt. Der hat von seiner Plattenfirma über 100 Millionen Euro Vorschuss kassiert und kommt nicht klar. Für 100 Mille würde ich es jeden Tag mit einer dicken fetten Kuh besorgen, und wäre der glücklichste Mensch der Welt. Die Jungs nickten zustimmend. Auf Platz 4 landete Christina Aguilera mit Beautiful. Was würde ich dafür geben, nur eine Nacht mit Christina verbringen zu können? Ich glaube wirklich, dass sie es richtig dirty mag, ohne Witz. Ich bekam einen Ständer. Auf Platz 3 und 2 waren Tokyo Hotel und Us 5. Dann kam Werbung. Colleen kündigte an, dass Platz 1 eine riesengroße Überraschung wäre. Wer könnte das sein, überlegte ich. Ich tippe ja auf Augenblick, meinte Philipp zum Spaß aus dem Hintergrund. Nie im Leben. Alter, guck mal, wer schon alles kam. Robbie, Tokyo Hotel, Christina. Auf Platz 1 kommt bestimmt Celine Dion oder so eine Kacke. Colleen fing wieder an zu moderieren. Meine Damen und Herren, auf Platz 1 der Top 100 Liebeslieder ist Tada, Bushido. Wir guckten uns erstaunt an. Adib verschluckte sich sogar in seiner Wasserpfeife. Mit Hoffnung stirbt zuletzt featuring Cassandra Steen, beendete Colleen ihren Satz. Ich fing an zu lachen. Na, jetzt hat Cassandra wenigstens auch mal eine Nummer 1 in ihrer Karriere. Adib, reich mir mal die Wasserpfeife rüber. Während mein Video lief, sagte keiner ein Wort. Alle schauten auf den Bildschirm. Ich musste wieder an die Aktion in Reutlingen denken. Diese Frankfurter Würstchen, sagte ich leise vor mich hin und zog an der Wasserpfeife. Kapitel 9. Gangbang. Wer nicht kommt, wird nicht gezählt. Juni 2005. Das Konzert im Münsteraner Skaters Palace war schon seit einer Stunde zu Ende und Bass Sultan Hengst, sein Bruder Gino Cazzino, Godzilla und ich konzentrierten uns auf das Mädchen, das Adib, der Gangbang-Koordinator unserer Carlo Cox Nutten 2-Tour angeschleppt hatte. Es sah aus wie in einem schlechten Pornofilm. Sie lag auf dem Tisch, wurde gebumst, hatte gleichzeitig einen Schwanz im Mund und ließ sich dabei auch noch filmen. Was für eine Welt. Ich chillte in der Lounge und schaute mir das lustige Treiben aus der Ferne an. Es ging gerade richtig schön zur Sache, als aus dem Hintergrund plötzlich eine aufgebrachte Stimme ertönte. Was macht ihr denn da? Ich beugte mich herum und sah unseren Busfahrer, wie er mit knallrotem Kopf vor uns stand. Er guckte wie ein offenes Scheunentor. Doch nicht in meinem Bus, ist das ekelhaft, kam gerade noch aus ihm heraus. So etwas hatte er wohl noch nicht gesehen. Das Mädchen schaute zu ihm herüber. Sie wurde ja immer noch gebangt, und zwar so, dass ihr Hinterkopf im Rhythmus gegen die Wand schlug. Klock, klock, klock und winkte ihn zu sich herüber. Komm, mach doch mit, stöhnte sie. Das war zu viel. Kommentarlos drehte er sich um und verließ seinen breiten Bus. Dieses Mädchen war aber auch extrem hardcore. Die wollte ja wirklich mit jedem ficken, der in ihre Nähe kam. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie die am Ende aussah. Eine Stunde später, die Jungs waren immer noch bei der Sache, klopfte es plötzlich an der Bustür. Vielleicht hatte wieder einer aus der Crew den Geheimnis vergessen, was ja ständig vorkam, also zog ich mir schnell meine Boxershorts über und öffnete die Tür. Vor mir stand ein komischer Typ, der mich völlig verdutzt anstarrte. Ich suche ein Mädchen, hast du sie zufällig gesehen?", fragte er total verschüchtert und fing an, sie zu beschreiben. "Keine Ahnung, Alter, die kenne ich nicht", log ich und versuchte ihn irgendwie abzuwimmeln. "Also, sie meinte, sie wäre nach dem Konzert noch beschäftigt, würde irgendwo chillen, aber ich kann sie einfach nirgends finden. Verdammte Scheiße. Irgendwie tat der Typ mir schon etwas leid. Nicht viel, aber ein bisschen." "In welchem Verhältnis stehst du zu dem Mädchen?", fragte ich ihn. "Ich bin ihr Verlobter." "Oh, krass." Ich konnte nicht anders und fing leise an zu lachen, weil seine Freundin oder noch schlimmer, seine Verlobte, gerade in diesem Moment irgendeinen dreckigen Schwanz in ihrem Mund hatte. "Nee, tut mir wirklich voll leid. Echt jetzt. Ich habe sie nicht gesehen", versuchte ich halbwegs ernst zu bleiben. 3 Meter Luftlinie entfernt ging mit seiner Freundin weiter die Post ab. Das Gestöhne war absolut nicht zu überhören. Keine Ahnung, ob der Typ was gemerkt hat. Auf jeden Fall hat er schließlich die Leine gezogen. Aber mal ehrlich, was blieb dem armen Kerl auch übrig? Was für ein Mädchen, das wir da auf unserem Tisch liegen hatten. Nach einer Weile schickten wir sie weg und gingen zurück zur Halle. Natürlich hatten wir nach der Aktion Hunger und das Buffet im Backstage-Bereich war zum Glück noch nicht abgebaut. Als ich aus dem Bus stieg, standen plötzlich 7 Mädchen vor mir, die anscheinend die ganze Zeit auf mich gewartet hatten. Eine hübscher als die andere, richtige Bomben. Hammer, dachte ich und ging an dem ersten Mädchen vorbei. "Hey, Bushido, willst du mit mir ficken?", rief sie mir hinterher. Eine andere hielt mich am Ärmel fest. Ich drehte mich um und blickte sie böse an. "Was willst du von mir?", maulte ich sie an. "Mit dir ficken", antwortete sie und setzte einen Lolita-Blick auf, bei dem ich fast schwach geworden wäre. Aber der Gedanke an eine warme Lasagne hat dann doch gewonnen. Auch sie ließ sich stehen, aber weit kam ich trotzdem nicht. Nach 2 Metern stellte sich mir schon die nächste in den Weg. "Guck mal, Bushido", fing sie an, mir meine Situation ganz sachlich zu erklären. "Meine Bahn fährt gleich. Entweder ich krieg jetzt was zum Kiffen, was zum Ziehen, ich ficke jetzt oder ich gehe." "Was ist denn das für eine abgefahrene Scheiße hier?", dachte ich. "Na, dann wirst du wohl nach Hause gehen müssen. Ich habe heute schon gebumst", lachte ich sie aus. "Ist mir egal, dann besorge ich sie eben nochmal." War das zu fassen? Manche Groupies können einfach nie genug bekommen. Wirklich schlimm. Ich kümmerte mich jedenfalls erstmal um meine Lasagne. Das Problem an der Sache war, dass wir später aus der Halle ja auch wieder zurück zum Bus mussten. Den Rest könnt ihr euch sicher denken. Hehe. Kapitel 10. Selina. Ich kann mich noch gut an die Situation erinnern, als ich Selina zum ersten Mal mit nach Hause brachte und meiner Mutter vorstellte. "Mama, das ist Selina. Selina, meine Mama." Wir saßen in der Küche und niemand wusste so recht, was er sagen sollte. Mir war die ganze Angelegenheit super unangenehm. Hände wurden geschüttelt, Höflichkeitslächeln ausgetauscht und tschüss. Am Abend, als Selina wieder weg war, nahm meine Mutter mich zur Seite und warnte mich. "Anis, mein Liebster, lass mich dir bitte eine Sache sagen. Ich möchte mich nicht in dein Leben einmischen, aber dieses Mädchen wird dir eines Tages Unglück bringen. Ich spüre das." Pang, ihre Worte trafen mich wie ein Schlag ins Gesicht. Sie wollte mir zwar nie ihre Meinung aufzwingen, vor allem beim Thema Mädchen hält sie sich mit ihren Äußerungen immer dezent zurück, aber sie ist meine Mutter. Natürlich war mir ihre Meinung gerade bei diesem Thema sehr wichtig. "Mama, sei doch bitte mal ein bisschen netter zu ihr. Sie ist nicht so, wie du denkst", versuchte ich es trotzdem. Vergeblich. Meine Mutter hatte sich ihre Meinung bereits gebildet. "Sie kann gerne herkommen und bei dir übernachten. Ich koche auch für sie, aber reden werde ich mit ihr nicht." Okay, das war eine klare Ansage. Unsere Wohnung war nicht sehr groß, dafür aber ziemlich hellhörig. Dazu befand sich mein Zimmer direkt neben dem Wohnzimmer, in dem meine Mutter schlief.